Das ist Sehnenstark, der Podcast, der eintaucht in die Welt von Patella- und Achillessehnenschmerzen. Praxiserprobte Reha-Konzepte und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse erwarten dich hier. Also Ohren auf und reingehört.
Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge Sehnenstark mit einer kleinen Abstinenz jetzt von einem Monat, weil wir sehr eingebunden waren und das nicht geschafft haben, in der Zwischenzeit eine Folge aufzunehmen. Wir haben aber natürlich tausend Ideen und deswegen geht es heute direkt weiter und wir gehen ein Thema an, was wir wahrscheinlich schon mehrfach mitbesprochen haben, aber wir wollten dem jetzt einfach mal eine konkrete Folge widmen und deswegen wird es heute um das Thema Isometrie gehen, isometrisches Training bei Patella- und Achillessehnenschmerzen, wie wir das Ganze früher genutzt haben, wie wir das Ganze jetzt nutzen, was sich da verändert hat, natürlich auch, was es mit der Forschung auf sich hat, kam nämlich gerade auch eine neue Studie raus, die wir ganz kurz einmal durchgehen wollen und dann alles, was das Thema hergibt von Long-Duration-Isos, also lange anhaltenden Isometrien, wie man es beim Wallset zum Beispiel kennt, aber halt eben auch sowas wie die Berliner Methode, nach der ja auch immer mal wieder Leute gefragt haben, wie wir das Ganze einordnen. Und deswegen viel Spaß bei dieser Folge. Kurzer Disclaimer, ihr müsst wahrscheinlich die Geschwindigkeit immer mal so ein bisschen anpassen. Wenn ich spreche, wahrscheinlich auf 1 bis 1,3-fach oder vielleicht 1,5-fach lassen. Bei Lasse wahrscheinlich eher bei zweifach, weil er mir schon angekündigt hat, dass er heute ein bisschen langsam ist, sowohl im Kopf als auch am Mund, weil er einen ordentlichen Ball gegen die Rübe bekommen hat und hier mit einem blauen Auge sitzt, einem leicht blauen Auge sitzt. Und deswegen müsst ihr das natürlich ein bisschen entschuldigen. Bei mir gibt es, dadurch, dass er ja mein Mitarbeiter ist, gibt es natürlich keine Krankheitstage. Also da ist er natürlich nicht entschuldigt, weil ansonsten kann er ja sein Hirn benutzen. Aber vielleicht sind wir ein bisschen langsam heute, deswegen kleine Entschuldigung. Kann man das so sagen lassen? Ist das
also du kannst natürlich gerne gemein, sagen, was ist okay. Nö. Also in Bezug auf mich selbst ist das alles vollkommen in Ordnung. Ich weiß nicht, ob du da arbeitsrechtlich gut drüber nachgedacht hast, über den Satz.
Oh, verdammt. Ja. Also liebes Arbeitsgericht und alle anderen Institutionen, die uns zuhören, das war natürlich nicht ernst gemeint. Lass es natürlich krank geschrieben. Wir haben diese Vortragsfolge viel später aufgenommen.
Ja.
Ja.
Sehr gut. Das stimmt. Nee,
lass uns reinsteigen ins Thema. Der Grund, weshalb wir die Folge ja im Prinzip jetzt so spontan aufgenommen haben, obwohl wir eigentlich schon andere Themen auf dem Schirm hatten, war ja vor allem, dass wir uns in unserer letzten Session, wo wir uns zusammengesetzt haben und in unserem wöchentlichen Gespräch über unsere Klienten und uns gegenseitig updaten, das Thema Isometrien irgendwie immer wieder besprochen hat. Und eigentlich hätten wir da schon auf Record drücken müssen, merkt man natürlich immer erst im Nachhinein. Deswegen wollen wir das an der Stelle nachholen und das Ganze auch vielleicht noch ein bisschen strukturierter aufarbeiten, als man es vielleicht, als wir es da vielleicht gemacht hätten. So. Deswegen lass mal loslegen, lass mal reinstarten. Thema Isometrie ist, würde ich sagen, ein Thema, was vor allem so seit 2015 ziemlich krass aufgekommen ist und auch auf jeden Fall einen ziemlichen Hype erfahren hat. Wenn es nach manchen Physios, nach manchen Ärzten geht oder auch manchen Trainern, dann ist Isometrie, isometrisches Training bei Sehnen das einzig wahre oder der heilige Gral. Wenn man Leute fragt, dann kommt das sehr häufig als Antwort, so nach dem Motto, an was für ein Training denkst du bei Tendinopathien, dann wird häufig gesagt Isometrie oder halt eben auch exzentrisches Training natürlich, aber Isometrie ist da ganz häufig mit dabei und ich denke, man kann sagen, dass das Ganze so 2015 seinen Ursprung hat, als die gute Ebony Rio, die ja bei uns auch schon im Podcast war, eine Studie gemacht hat beim Patellaspitzsyndrom und da isometrisches Training benutzt hat und seither auch dieses Protokoll, was sie da benutzt hat, breite Anwendung findet, würde ich mal behaupten. Also dieses klassische Protokoll mit 5 Sätzen a 45 Sekunden Belastungszeit in einer Übung. Und vielleicht nochmal eine halbe Rolle rückwärts, wenn ich weiß, was isometrisches Training ist. Isometrie bedeutet einfach in dem Fall nur, dass der Muskel seine Länge nicht verändert, dass er auf Spannung gebracht wird, aber seine Länge nicht verändert. Also dass dass eine Position gehalten wird, wie zum Beispiel beim Wallsit, also beim Wandsitz, wenn wir das Patellaspitzsyndrom erleben. Genau, und 2015, wie gesagt, hat das dann so seinen Ursprung genommen und wurde deshalb ziemlich gehypt, weil in dieser Studie ein ziemlich deutlicher analgetischer Effekt, also schmerzlindernder Effekt durch diese isometrischen Übungen gezeigt werden konnte. Das heißt, die Leute hatten Patellaspitzsyndrom, waren in so einer Maschine eingespannt, so eine Art Beinstreckermaschine, und haben da dann ihr Training gemacht, also ihr Knie gestreckt quasi gegen Widerstand, in dieser Position gehalten, und die hatten einfach eine sehr, sehr starke Schmerzreduktion, akute Schmerzreduktion in dem Moment. Nicht allgemein besprochen, sondern in diesem Moment, das ist ganz wichtig. Das heißt, es wirkt wie so eine kleine Schmerzpille, wenn man so sagen möchte. Und da hat es eigentlich so ein bisschen angefangen, dass das Thema so gehypt wurde oder beziehungsweise so eine Welle aufgebaut hat. Und auch heute wird das eben noch weiterhin so gepusht, würde ich mal behaupten. Hast du was einzuwenden oder hast du so kritisch geguckt?
Ich nicht, ich höre dir jetzt begeistert zu.
Cool, wir machen doch ein einzelnes
Podcast aus. Ja, dass du es geschichtlich einordnest.
Ja.
Kann man ja schon von sprechen, ist ja vor 10 Jahren gewesen. Ja, ob das da so eine Peak-Phase gab oder gibt, weiß ich gar nicht. Also begegnet es uns beiden natürlich schon wesentlich häufiger, sehr häufig auch im Performance-Aspekt. Ich meine, wenn man da an, ich weiß gerade nicht, wie er heißt.
Alex Nutera.
Ja. Exakt, Alex Nutera.
Also, guck mal, wir müssen nicht mal, wir wissen einfach direkt, das ist diese ne, telepathische Connection, die ist einfach da.
Telepathisch, genau. Der da ziemlich viel klinische Forschung betrieben hat und betreibt noch weiterhin. Also heißt, dass er viel auch an Athleten ausprobiert hat und auch sehr viel auf allen möglichen Kanälen geteilt hat. Und da ist es uns ja auch immer schon mal wieder begegnet, vor allen Dingen aber Overcomings, also maximale Kontraktion in einer Position. Also deswegen ist es schon ein bisschen länger da, würde ich sagen, für uns als Menschen, die sich in irgendeiner Weise mit Sehnen oder auf Sehnen spezialisiert haben. Ja, magst du recht haben, dass es vielleicht da aufgekommen ist. Im Grunde genommen gibt es so Hinweise ja aber auch schon im Alfredsen-Protokoll, weil wenn man dem Protokoll folgt, fängt das ja nicht zwingend isotonisch an, sondern benennt auch eine gewisse Haltephase. Das heißt also, und das ist meines Wissens 2001 schon gewesen, ne?
Ja, das ist schon ewig her, auf jeden Fall.
Ja.
Genau, aber wie gesagt, dieser Hype, glaube ich, der kam dadurch ins Rollen so.
Ja, das durchaus plausibel, weil schlussendlich hat man es da ja auch schon vorher wahrscheinlich in der Klinik oder in den klinischen Ausprägungen gemerkt, dass das in irgendeiner Weise zumindest modular hilft, den Betroffenen. Und deswegen wird Ibn Rio da ja auch geforscht haben und gesagt haben, hey, lass mal tiefer reingehen, lass mal ein bisschen mehr gucken, ob das denn tatsächlich auch so ist. Klar ist auch, man will natürlich dann irgendwie immer sehr low-hanging fruits irgendwie abernten. Und wenn wir über Isometrics nachdenken, rein von der Organisationsform, also wie diese Kontraktion funktioniert, beziehungsweise wie man die Übungen auch herstellen kann, sind es natürlich Dinge, die sehr einfach sind. Also du hast halt keine dynamische Bewegung, sagt ja der Name dann in dem Fall schon. Du musst nur eine Position halten. Das heißt, grundsätzlich kann da jede Person partizipieren, egal auf welchem sportlichen Level, egal wie hoch die Schmerzen schlussendlich sind, weil es eben keine mechanische Reizung gibt, kann man das sehr gut adaptieren, ob man das jetzt zunächst mit beiden Beinen macht oder mit Unterstützung, wenn ich an Achillessehne denke, oder eben beim Wallsit auch da den Winkel verändern kann, wenn man an Patellasehne denkt, wobei der Wallsit, wenn wir jetzt rein über die Zugangsvoraussetzungen zu einer Übung nachdenken, natürlich der logische Schluss wäre. Auf der anderen Seite wissen wir ja auch, dass er auch mit etwas Schwierigkeiten behaftet ist, alleine schon, weil der Fuß auf dem Boden ist und dann sozusagen der eine konkurrierende Kraft gegeneinander wirken kann durch den Fuß auf dem Boden. Das ist halt der Femur weiter nach vorne, der Femur sag ich schon, der Femur weiter nach vorne rückt, obwohl das Schienbein da stehen bleibt, wo es ist. Das heißt, da kann es schon zu einer gewissen Drucksituation kommen, also zur Kompression dann in dem Fall. Aber das ist erstmal was anderes.
Ja, das hast du schon voll vorausgaloppiert hier.
Ja, ja.
In das Ding hier rein. So.
Ich muss, okay. Wenn Gedanken gerade da sind, muss ich sie formulieren. Wenn ich
das auf jeden Fall. Vergesse. Das kann ich 100% nachvollziehen. Das geht mir ganz genauso. Aber um nochmal kurz bei der Forschung zu bleiben, genau heute, passenderweise, hat mir mein guter Kollege von der DKKA, von der Deutschen Kraft- und Konditionstrainerakademie, der Kevin König, eine Nachricht geschrieben, weil wir gestern gesprochen hatten, und hat eine Studie zusammengefasst, die sich mit dem Thema isometrisches Training und dem analgetischen Effekt beschäftigt hat. Weil dieser analgetische Effekt, um das nochmal kurz einzuordnen, der tritt bei vielen Leuten auf und der hält durch dieses Training ungefähr so, also bis zu 90 Minuten wird es in der Studienlage beschrieben, hält es ungefähr an. So. Das heißt, das fühlt sich dann eben an wie so ein Aufwärmeffekt, wenn man sich das vorstellt, wenn man diese Sätze macht in den meisten Fällen, dann hat man so den ersten Satz, der ist noch unter Umständen noch schmerzhaft, der zweite wahrscheinlich auch noch ein bisschen und so Satz 3, 4 wird dann schon deutlich besser und Satz 5 ist dann schon sehr, sehr viel besser oder vielleicht sogar schmerzfrei. Hey, mal eine ganz kurze Unterbrechung, denn wenn du diesen Podcast hörst, eben weil du chronische Schmerzen an der Patella- oder Achillessehne hast und diese einfach nicht loswirst, egal was du probierst, dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, dich mal mit uns für 30 Minuten 1:1 im Zoom zusammenzusetzen und von uns eine Einschätzung deiner Situation zu bekommen. Klarheit über deine Schmerzen und ein paar erste Impulse. Und falls du dann auch noch über eine Zusammenarbeit sprechen möchtest, machen wir das danach. Ganz entspannt und transparent. Und das Beste ist, der Termin ist einfach kostenlos. Also drück am besten jetzt auf Pause, guck in die Beschreibung der Folge oder auf nilsheim.de und such dir einen Termin aus. Ich freue mich auf dich und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ganz wichtig, wenn man die richtige Intensität dafür wählt, weil auch bei Isometrie kann zum Beispiel ein normaler Wallsit einfach schon viel zu viel sein. Du hast ja schon gesagt, man kann es dann über die Tiefe, also wie tief man in die Hocke geht sozusagen, modulieren. Beim Zehenstand für die Achillessehne eben, also Wadenheben quasi isometrisch für die Achillessehne mit beiden Beinen ist es dann schon ein bisschen trickier, da Körpergewicht wegzunehmen. Das geht zwar auch, indem man sich dann zum Beispiel auf den Tisch abstützt oder ähnliches oder irgendwo festhält, aber es wird dann schon ein bisschen schwieriger. Kann man aber natürlich zum Beispiel auch in der Maschine dann machen und da einfach das Gewicht quasi super, super niedrig halten, im Sitzen dann zum Beispiel. Aber genau, das zum Beispiel. Dieser energetische Effekt, der stand aber dann so ein bisschen in der Kritik. Man muss dazu sagen, diese 2015er Studie von Ebony Rio, ich müsste es jetzt nochmal nachgucken, wäre schlau gewesen, das im Vorfeld zu machen, hatte, glaube ich, nur sieben Teilnehmer. Also auf jeden Fall unter 10, was sehr wenig ist logischerweise. Und dementsprechend muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein, wenn wir eine sehr, sehr niedrige Gruppe haben. Für diejenigen, die eben auch mit der ganzen Statistik und sowas nichts am Hut haben oder sich dann nicht beschäftigt haben, auch mit Studien, ist ganz, ganz simpel gesagt, je kleiner die Gruppe ist, die man untersucht, desto stärker spielen natürlich auch Zufälle damit rein. Und dementsprechend kann es natürlich sein, dass wenn man 5 Leute hat und in so einer Untersuchungsgruppe und dann, sagen wir mal, eigentlich im Durchschnitt das Ganze so wäre, dass diese isometrischen Übungen bei 2 von diesen 5 gut helfen und bei 3 mäßig oder gar nicht, dann kann es durch Zufall natürlich sein, dass man da Leute, also in dieser Gruppe, jetzt vielleicht welche erwischt, wo 4, also wo es bei 4 hilft. Und wenn man das Ganze aber halt mit 100 Leuten machen würde, dann würde sich das einfach komplett ausradieren quasi. Genauso wie man es vielleicht beim Spielen kennt, beim Brettspiel, wenn man würfelt, dann kann es natürlich sein, dass du 3-mal hintereinander 6 würfelst. Dann heißt das aber nicht, dass die 6 also irgendwie häufiger vorkommt, sondern wenn du jetzt 100-mal würfeln würdest, dann hättest du eben genau die gleichen Chancen, eben eine 6 zu würfeln, wie eine 1, eine 2, eine 3, eine 4 und eine 5. Und deswegen muss man immer aufpassen bei solchen kleinen oder Studien mit kleinen Gruppen. Wichtig ist, wird ja auch immer dazu geschrieben, ne? kleine Untersuchungsgruppe, dementsprechend, ne? Wir brauchen mehr Forschung und so weiter. Aber dann kam halt eben auch raus, dass bei den nachfolgenden Studien, die sich das ganze das Thema auch nochmal angenommen haben, dass dieser analgetische Effekt nicht mehr so in der Höhe nachgewiesen werden konnte. Also nicht so eine breite Wirksamkeit hatte. Also nicht mehr so viele Leute konnten oder hatten diese Wirksamkeit von diesem analgetischen Effekt durch die Isometrie. Und das ist eben auch das, was dieses Paper, was jetzt im Mai rausgekommen ist, eine Übersichtsarbeit von Soliman und Kollegen, Isometric Exercises for Tendinopathies, a Systematic Literature Review, hat sich das eben angeschaut. Die haben dann natürlich auch wieder angemerkt, dass ein Haufen der Studien nicht gut waren und am Ende aus dann, keine Ahnung, wie viel 100 Studien dann am Ende dann irgendwie 13 sie dann überhaupt nehmen konnten und davon waren auch nur 3 gut und so weiter. Aber im Endeffekt sagen sie da sehr, sehr klar, dass dieser analgetische Effekt deutlich schlechter belegt ist, als es häufig propagiert wird. Es wird immer gesagt, dieser energetische Effekt ist da und dafür machen wir die ISOs, aber der ist gar nicht so gut, das ist gar nicht so gut belegt, dass man das so flächendeckend sieht. Und das können wir ja auch bestätigen, würde ich mal sagen. Ne?
Ja,
aus der
grundsätzlich
Erfahrung
grundsätzlich,
und Praxis.
Ja, also das, was du mir vorhin dazu noch geschrieben hast, ist ja genau das. Also im Grunde genommen hat dieses Systematic Review, was eine Meta-Analyse werden wollte, aber dann keine mehr werden konnte, aufgrund der Lack of Evidence, haben sie auch geschrieben, steht ja auch da in der Zusammenfassung drin, dass das halt definitiv qualitativ zu dünn ist, was da bisher an Forschung zu diesem Effekt bereitgestellt wurde. Heißt also, im Grunde genommen ist man da jetzt auch nicht wirklich schlauer als die Kliniker, so wie wir, die es genauso auch schon gesehen haben. Also das heißt, wir sehen das schon. Es betrifft aber wahrscheinlich, also wenn man das jetzt, ne, also wenn wir aus unserer Expertise heraus argumentieren würden, wird es wahrscheinlich mehrere Prinzipien geben, unter denen dieser energetische Effekt wirkt. Das heißt also, es muss sozusagen bei dem einzelnen Individuum sogar innerhalb des einzelnen Schmerzkontinuums irgendwie stattfinden. Das heißt, das ist ja ein Spektrum, ne, von, wenn wir jetzt sagen, 0 ist kein Schmerz und 10 ist der schlimmste Schmerz, dann muss das irgendwie matchen. So, das Match alleine reicht aber schon nicht aus. Also matchen meine ich damit, das muss toleriert werden, überhaupt eine gewisse Belastungsfähigkeit muss da sein von der Sehne, als auch eben von dem Schmerz. Wenn das nicht gegeben ist, dann funktioniert logischerweise auch der Effekt nicht, weil einfach selbst der Impact zu hoch wäre, um das tolerieren zu können. So, das muss stattfinden. Dann muss die richtige Intensität eben bei der Übung auch gewählt werden. Wenn sie viel zu leicht ist, passiert halt natürlich auch, die Impulse ist zu gering, es passiert nichts. Ist er zu hoch, ist es wieder zu doll. Das heißt, er findet auch nicht statt. Also wir haben sehr, sehr viele Kofaktorisierungen, die halt innerhalb dessen schon stattfinden. Und dann hast du halt, so wie du gerade schon gesagt hast, hast du manchmal Zufälle. Das sind keine richtigen Zufälle, weil wir wissen ja mittlerweile, wo wir das anlegen können und wann es vielleicht keinen Sinn ergibt, das mit reinzubringen. Das heißt also, wir steuern den Zufall quasi. Ne? Also wir haben quasi wie heißt das Spiel mit den vielen Würfeln?
Würfeli.
Nein. Dass ich da jetzt nicht drauf komme. Siehst du, man merkt es mir an. Ich bin.
Ich habe die ganze Zeit Scrabble im Kopf, aber das ist das
Falsche. Nein, nicht Scrabble,
ne?
Aber ja, auch mit dem Aufschreiben. Aber,
ja.
Wie heißt es denn?
Kniffel.
Genau. Kniffel. So, also wir haben quasi die Möglichkeit, wir haben einen Kniffelwürfelbecher und da sind ja sehr viele Würfel drin. Deswegen wissen wir, können wir öfter würfeln, wenn man so möchte. Das heißt, für uns ist es nicht mehr ganz so zufällig, sondern wir wissen schon eher, wie wir den Zufall dann steuern können, wann eine Isometrieübung eventuell Sinn ergibt, im Sinne des energetischen Effektes. Es gibt noch andere Effekte, da werden wir kurz auch noch drauf eingehen, die wir nutzen können in dieser Übungsabfolge oder in der Kontraktionsabfolge. Aber bei uns geht es jetzt erstmal darum, wie wir das klinisch bewerten. Und dann gibt es natürlich auch Leute, bei denen es einfach gar keinen Effekt hat. So, wenn man nicht jetzt drauf festnageln würde, wir haben hier quasi einen Ball, androht mir einen Ball ins Gesicht zu schießen. Also ich wollte jetzt nicht die berühmte Pistolenbild nehmen, sondern nehmen wir das mal und mich darauf festnageln, ob ich sagen könnte, welche Kohorten das vielleicht eher sind, die es eher tolerieren, würde ich tatsächlich sagen, entweder Leute, und das klingt erstmal kontraintuitiv, ist aber tatsächlich so, entweder Leute, die wirklich sportlich, aus dem sportlichen Kontext gar nicht so stark in Anführungsstrichen sind, also die vielleicht nicht so viel Vorbildung in irgendwelchen Belastungsmetriken im Sport haben, oder aber genau das andere Ende vom Spektrum, Leute, die High-Performer sind in ihrem Sport. So bei diesen beiden Kohorten ist der energetische Effekt wahrscheinlich am größten, wenn man mich jetzt drauf festnageln würde. Kann ich nicht beweisen, habe ich keine Daten für, ist rein meine Meinung.
Also nagelt Lass ans Kreuz, wenn es nicht stimmt. Gerne. Ihr habt das gehört.
Ja, aber auch aber das ist ja das, was ich sage, es muss dann zum Verhältnis passen. Das heißt also, wir können ja davon ausgehen, dass Leute, die sportlich gesehen Novizen sind, ja, also rein aus dem sportlichen Kontext Novizen sind in diesen Bewegungsformaten, dass die relativ wenig Last brauchen. Das heißt, da ist es schon mal ungefährlicher, in Anführungsstrichen irgendwie Last zu applizieren. Da funktioniert es in der Regel ganz gut, dass wir dadurch auch einen guten Benefit eben durch diesen energetischen Effekt haben. Und genau vice versa haben wir halt Leute, die sehr vorgebildet sind. Das heißt, die kennen auch irgendwie schon ihre Grenzen, haben aber auch eine andere Resilienz gegenüber Stressoren in Form von Schmerz. Das heißt, auch hier haben wir wieder ein gutes Feld, das du halt beackern kannst, um eben die richtige Übung mit der richtigen Intensität zu der richtigen Zeit reinzugeben. Das ist der einzige Hintergrund.
Geil, sogar einen Landwirtschaftsbezug hier reingebracht. Wahnsinn. Ja. Bin stolz auf dich.
Danke.
Ja, genau. Und ich denke, das ist auch auf jeden Fall ein Knackpunkt, weil ich würde tatsächlich sogar behaupten, oder ich kann mir vorstellen, dass in den Studien, wo dieser analgetische Effekt nicht so gut gefunden wurde, dass das daran lag, dass die Intensität, die Dauer, der Winkel und so weiter, also dass diese Faktoren, also dass einer oder mehrere dieser Faktoren nicht gepasst haben. Weil wir haben das ja, du hast ja schon gesagt, ne? Also das muss zum Beispiel auch toleriert werden. Also man kann nicht einfach sagen, naja, 5 mal 45 Sekunden, das funktioniert für jeden. Es gibt, wie gesagt, auch Leute, die machen das beim Wallset und das führt zu mehr Schmerzen. Und dann muss man das Ganze eben erleichtern. Und den Fehler habe ich ja genauso auch gemacht. Das habe ich auch schon 30 Mal erzählt, aber trotzdem noch zu 31. Mal. Ich habe mir die Studien von Chikuk und Ebony Rio und so weiter angeschaut und habe dann gedacht, okay, muss mindestens über 70% vom Maximalgewicht kommen oder von meiner Maximalkraft kommen. Habe ordentlich Gewicht draufgepackt auf den Beinstrecker, habe mir das da dran gehängt und habe dadurch erstmal mehr Schmerzen bekommen. Oder zumindest ist es auf jeden Fall nicht besser geworden. Es war aber halt auch währenddessen schon sehr saftig schmerzhaft. Und dementsprechend aber auch da wird natürlich auch Leute geben, bei denen es dann trotzdem funktioniert. Also wir haben auch Leute, die machen ihren einbeinige Spots auf dem Keil, haben dabei währenddessen Schmerzen von 5 bis 6 und es wird trotzdem insgesamt besser, wo wir eigentlich sagen, würden wir so definitiv nicht empfehlen, aber die Individuen gibt es auch. Aber bei mir war es auf jeden Fall auch so, dass es dadurch nicht besser wurde. Deswegen empfehlen wir ja bei ISOs, wenn man die macht, eher nochmal ein geringeres Schmerzlevel währenddessen, als wir es jetzt beim Heavy Slow Resistance zum Beispiel irgendwie tolerieren, ne? Wo wir sagen, ey, wenn unser Fokus ist, wirklich irgendwie einen energetischen Effekt zu erzielen, vielleicht eher Richtung 2 anpeilen, also 2 von 10, wobei von 10 klingt auch eigentlich, ist eigentlich auch völliger Quatsch, also 2, eine NS2 anzupeilen, als jetzt eher eine NS3 oder 4, wie wir es, oder 3 bis 4, wie wir es ansonsten so ein bisschen propagieren, was wir empfehlen, wie man es machen soll. Aber genau, und trotzdem ist Isometrie, also auch wenn wir diesen Hype jetzt so ein bisschen zerstören mussten, in Anführungszeichen, also wie gesagt, trotz dieser Hintergedanken, dass es vielleicht einfach auch nicht so individuell umgesetzt wurde in den Studien, weil die natürlich einfach ein fixes Protokoll haben und das dann genauso durchziehen müssen. Dafür gibt es ja eben auch Studien, dafür, dass die Parameter nicht bei jedem irgendwie super individuell gewählt werden, auch wenn man das mit Schmerz und sowas ja vielleicht machen kann. Aber wird dann halt schon sehr, sehr schwierig. Und wir sehen ja trotzdem auch, und wir können es ja sehr, sehr gut individualisieren bei unseren Klienten, sehen wir auch, dass auch da nicht immer ein allergetischer Effekt auftritt. Oder was heißt nicht immer, was es häufiger sogar nicht auftritt. Auch da könnten wir wieder Disclaimer reinwerfen und sagen, hey, vielleicht ist es nicht 100% nur die Patellasehne, sondern vielleicht auch Patellofemoral oder Hofaitis mit dabei, die das Ganze dann irgendwie nicht so umsetzen lässt oder diesen Effekt nicht so auftreten lässt, wie man es vielleicht erwarten würde. Aber das sei mal dahingestellt. VGs prinzipiell kann man auf jeden Fall festhalten oder kann man als Conclusion, was den Teil angeht, schon auf jeden Fall sagen, ISOs sind prinzipiell ein sehr guter Einstieg für Tendinopathien und auch für andere Überlastungsthematik, muss man auch sagen. Ne? Also wenn man Situationen hat, wo einzelne Gelenkspositionen nicht gut toleriert werden, zum Beispiel bei einer Kniebeuge in der Mitte, ne? Also bei, weiß ich nicht, 60 Grad oder sowas in der Richtung. Und wir dann, wenn wir im oberen Teil arbeiten müssten, könnten wir wirklich nur eine Range of Motion von irgendwie 20 Zentimetern haben. Und im unteren Teil wird es dann meistens auch dann wieder eher schwierig oder die Kraft ist nicht da oder ist dann auch nur sehr, sehr begrenzt. Da kann man sehr, sehr gut auch mit Isometrie arbeiten. Das muss dann eben nicht eine Sehne sein, die man damit beackert sozusagen. Das kann auch zum Beispiel ein guter gutes Einstiegslevel für viele andere Problematiken sein, wo man erstmal auch einen Rapport aufbauen muss, vielleicht zum Patienten oder zum Klienten, und der einfach merkt, okay, ich toleriere Belastung in einer gewissen Metrik, wie zum Beispiel Isometrie, und das gibt dann eben nochmal so ein bisschen Aufwind, überhaupt auch die Muskeln, ne, anzusteuern, anzustrengen. Genau, auch zum Thema Ansteuerung ist Isometrie super gut geeignet, einfach da über eine gewisse Länge dann, ne, nicht nur 45 Sekunden, sondern auch unter Umständen länger das Ganze zu machen und dann eine gewisse Ermüdung in der Muskulatur zu erzeugen und darüber eben auch eine bessere Ansteuerung zu erfahren. Haben wir übrigens auch gar nicht genannt, ne? Diese Inhibierung der Muskulatur, die wir eben haben durchs Nervensystem bei Tendinopathien, nicht bei allen Menschen durchgehend, aber bei manchen mehr und bei manchen weniger, aber die auf jeden Fall untersucht ist und die auch in der Studie gezeigt werden konnte, diese Inhibierung wird weniger durch Isometrie. Wahrscheinlich oder sehr sicher ja auch durch die anderen Formate, also Isotonie, exzentrisch und so weiter, aber das konnte zumindest auch da gezeigt werden. Deswegen, wie gesagt, grundsätzlich vollkommen gut. Jetzt haben wir aber über eins gesprochen, das hast du am Anfang schon reingeworfen, nämlich über, also diese Isometrie, die wir da beschreiben, Wallsits, Spanish Squats haltend, auf den Zehenspitzen stehen für die Achillessehne oder auch in der Maschine das Ganze halten. Das sind ja alles Yielding-Isometrien. Es gibt meines Wissens nach kein wahnsinnig gutes deutsches Wort dafür. Wir können aber nur halt sagen, ja, Halteübung so, ne?
Ja, also das ist ja im Prinzip.
Genau. Ja, ja, schon, aber das ist ja quasi doppelt gemoppelt. Haltende Isometrie, das ist ja, ne? So.
Richtig.
Aber genau.
Aber das ist, gut, sagst du ja auch im Englischen, das ist ja auch Healing Isometrics. Also
ja, stimmt
auch, ist es auch da doppelt.
Das stimmt. Genau, aber dieser Wort Yielding heißt einfach quasi, dass da ein Widerstand ist, der prinzipiell auch bewegt werden könnte und der, genau, also der bewegt werden könnte. Punkt aus. Ne? Das heißt, aus dem Wallsit kann man sich auch wieder hochdrücken, theoretisch. Auch mit der Reibung ist das natürlich nicht so geil, aber zum Beispiel beim Beinstrecker, wenn man den hält in einer gewissen Position, meistens werden ja eben so um die 60 Grad empfohlen, dann kann man das Gewicht da auch ablassen oder wieder ein bisschen weiter hochdrücken. Das ist möglich. Jetzt gibt es die andere Variante, über die wir noch ein bisschen sprechen wollen. Oder hast du noch irgendwas zu den Yieldingen, was ich gerade noch vergessen habe? Ja, okay, weil dann machen wir nämlich das noch mit rein und dann machen wir so ein Allround-Wrap-Up quasi. Genau, dann gibt es nämlich noch die Overcoming-Isos, also überkommende Isometrien.
Was eigentlich komisch im, genau, was eigentlich komisch im Deutschen ist, weil es eben ja nicht überwunden werden kann. Also.
Ja. Also Overcoming ISOs wäre quasi eine Isometrie, wo wir einen unüberwindbaren Widerstand haben, den wir versuchen wegzudrücken, wegzuschieben. Ja, das kann dann eben zum Beispiel sein, dass wir uns an den Beinstrecker setzen und so viel Gewicht draufladen, dass man das Gewicht nicht hochbekommt und dann quasi einfach nur versucht, mit so viel Kraft, wie man hat, da dagegen zu schieben und das versuchen zu bewegen. Oder eben beim Wadenheben genauso, ne? Zum Beispiel an die Multipresse oder an eine Wadenmaschine, egal ob jetzt stehend oder sitzend, reinzwängt und dann eben versucht, das Gewicht wegzuschieben. Das kann man zum Beispiel auch als Do-it-yourself-Variante mit einem Spanngurt machen. Das waren zum Beispiel eine Variante, die ich mit den Fußballern häufig genutzt habe auf dem Feld, weil man da eben jetzt nicht mega viele Handelscheiben wie durch die Gegend nehmen kann und dann man da gewisse Positionen ganz gut trainieren kann, eben mit sowas, mit so einem Spanngurtsystem. Dafür kann man das nutzen. So. Jetzt nutzt man die tendenziell eher anders als die Yielding-Isometrien. Oder? Kann man schon so sagen.
Ja. Ja. Also kann man so stehen lassen.
Ne? Weil diese normalen Protokolle mit den 5x45 Sekunden, man orientiert sich logischerweise immer an dem Schmerzlevel, ne, das ist immer klar, und auch das Gewicht logischerweise an Schmerzlevel und an der Kraft. Bei den Overcoming ISOs setzt man tendenziell wahrscheinlich eher, auch wenn man es anders machen kann, aber eher auf kürzere und dafür intensivere Belastungen. Das heißt eben nicht mehr unter Umständen 50%, 60%, 70%, sondern eher 80-90% plus. Also das ist auch das, wie das häufig untersucht wurde, zum Beispiel auch von der Gruppe, diejenigen, die den Podcast sehr gut verfolgen, die Gruppe vom Falk, oder in der der Falk Mersmann mit dabei ist, der eben auch schon hier im Podcast war. Die Berliner Gruppe, die eben auch die Berliner Methode entwickelt hat, kann man so sagen. Ne? Also sich ausgedacht hat. Jetzt wollen wir da auch nochmal reingehen, sozusagen, was sind da die Vorteile, was sind da die Nachteile, weil das ja eben auch so ein von diesen Dingern war, worüber wir ein bisschen mehr diskutiert haben. Wir wurden ja auch immer wieder gefragt, wie gesagt, ne, also was haltet ihr von der Berliner Methode? Da poppt irgendwie was auf, so ein Schema, so ein Protokoll. Und dann soll man quasi Rede und Antwort dazu stehen. Deswegen wollen wir das jetzt hier mal so ein bisschen auseinanderklabustern, sozusagen. Die Berliner Methode oder generell eben auch diese Isometrien in dem Bereich setzen auf sehr, sehr hohe Lasten. Das heißt, theoretisch 90% von dem, was du an maximaler isometrischer freiwilliger Kraft quasi aufbringen kannst. Das heißt, wenn du jetzt versuchst, diesen Widerstand zu überwinden und so viel Gas gibst, wie du kannst, so hart dagegen presst, wie möglich, dann gibt es einen Maximalwert, den man da eben testen kann. Testen ist immer ein bisschen tricky, aber den kann man theoretisch testen. Und dann wird quasi davon abgesehen oder wird davon runtergerechnet, wie viel man dafür benutzen sollte. Und bei der Berliner Methode haben sie das Ganze, oder prinzipiell bei diesen Methoden, haben sie das Ganze glaube ich, 90% gemacht. Dann kann man aber logischerweise nicht 45 Sekunden lang das Ganze halten, sondern macht das Ganze dann halt für sehr, sehr viel kürzere Intervalle. Da haben sie dann eben auch verschiedene Protokolle ausprobiert und haben dann gemerkt, okay, 3 Sekunden scheint so das zu sein, was wir pro Wiederholung mindestens brauchen, damit die Sehne den Reiz abbekommt, den sie braucht. Was dann eben auch ganz konsistent ist mit dem, dass wir bei Sprungtraining, also dass wir Anpassungen dadurch bekommen und dann dementsprechend, dass wir eben auch sehen, dass bei Sprungtraining zum Beispiel es eher schwieriger ist, zum Beispiel Steifigkeit der Sehne zu verbessern, weil wahrscheinlich die Kontraktionsdauer einfach zu kurz ist. Es gibt ja dann auch wieder Research, die zeigt, wenn man nur genug insgesamt Sprungvolumen macht, dass das dann schon auch zu einer Verbesserung der Stiffness der Sehne führt, aber tendenziell eher nicht so wie bei Krafttraining und das liegt aber vor allem wahrscheinlich an der Kontraktionsdauer, das heißt so 3 Sekunden und bei der Berliner Methode sind es dann gleich 4 Sekunden on, also 4 Sekunden reinpushen, 3 Sekunden Pause, 4 Sekunden reinpushen, 3 Sekunden Pause und das für glaube ich viermal quasi und dann 5 Sätze. Das Ganze 3-mal die Woche. Jetzt zeigen die Untersuchungen natürlich, dass man darüber, wie gesagt, sehr gute Ergebnisse hat, was Steifigkeit angeht. Die Ergebnisse im Hinblick auf Schmerzen sind aber noch nicht so, also das wurde einfach noch nicht so wirklich im Hinblick auf Schmerzen untersucht. Es gibt da zwar was, aber gibt noch relativ wenig dazu. Und jetzt sehen wir das, oder wo würdest du das denn einordnen lassen in unserem Prozess, wenn wir jetzt Leute bekommen? Wir hatten ja auch schon Leute, die haben es ausprobiert. Ja. Aber wo im Prozess siehst du das Ganze und warum?
Also wenn dann sehe ich es tatsächlich eher in der Endstage, in der Reha-Phase und dann auch bei Advanced-Leuten. Also und das muss jetzt nicht innerhalb sein, dass da irgendwie Leistungssportler unterwegs sind, sondern einfach
also nur. Also richtig, Advanced heißt einfach nur erfahrene, also Leute, die
genau,
erfahrene Krafttraining haben.
Ja, genau.
Perfekt.
Genau bei den Leuten sehe ich das passiert. Bei dem Rest tatsächlich nicht. Warum nicht? Ja, genau, hast du ja auch gefragt, warum nicht einfach Praktikabilität? Das ist relativ unpraktikabel für uns herstellbar. Denn und selbst für Leute, die auch vor Ort sind, ist es nicht unbedingt super viel einfacher. Es ist definitiv einfacher, weil du hast jemanden da, der tendenziell auch eingreifen kann. Aber selbst das birgt ja auch schon eine gewisse Impraktikabilität, weil du brauchst auf jeden Fall irgendwie jemanden stationär, der da ist, der dann auch schlussendlich überprüft. Und genau da sehe ich einfach den größten Flaw quasi, weil es geht ja darum, maximalen Intent freiwillig zu kreieren. Und dafür brauchst du bewegungserfahrene Menschen. Und nicht nur bewegungserfahrene, sondern auch Menschen, die wissen, wo ist denn die Grenze? Also wo ist denn überhaupt mein tatsächliches Maximum? Das kannst du mit Schmerz, Klienten, Patienten, wie auch immer, kannst du das gerade ja auch überhaupt gar nicht abfragen, weil entweder haben sie ja noch viel zu große Schmerzen, dass sie niemals in diese Maximalbelastung hineinkommen können. Oder aber
wenn sie es probieren, dass es dann einfach
oder,
extrem
genau,
schmerzhaft das, ist, was
exakt, ja,
nicht
was dann auch wieder
besonders
nicht gut
ist nee. im Patienten Therapeuten-Kontext oder in
exakt.
Dem Fall Klienten-Coach-Kontext. Ne? Das ist nicht
ja.
für, fördert nicht unbedingt dafür, dass die Leute Bock haben, mit euch zusammenzuarbeiten,
das
wenn ihr die
Vertrauen,
erstmal durch so ein 100%-Ding durchjagt.
Ja. Verspielt man quasi dann, also was wir verspielen, ist natürlich falsch gesagt, aber ich glaube, das ist gerade natürlich in so einer, in einer Studiensituation ist es nochmal was anderes. Ne? Du nimmst da aktiv dran teil, hast da, wirst ja auch gebrieft und hast da natürlich dann auch in einer gewissen Art und Weise ja, vielleicht auch so eine Adhärenz aufgrund des wissenschaftlichen Gedankens daran. Auf der anderen Seite ist es aber, wenn du das als Protokoll, als Therapeut, Physiotherapeut, was auch immer, Trainer anwendest, dann musst du dir schon sicher sein, bei wem du das halt machst und wie du das halt machen lässt. Weil am Ende des Tages willst du ja genau das erreichen, was du gerade beschrieben hast. Das heißt, du willst einen maximalen Strain über eine gewisse Zeit, du willst halt eine gewisse Anpassung der Materialeigenschaft der Sehne hervorrufen durch eben die potenziell höheren Kräfte, die dort wirken können aufgrund der Kontraktionsart. Wenn wir jetzt dieses Spielchen spielen von wegen Konzentrik ist 100% und Isometrie ist XY% davon und Exzentrik ist XY%. Halte ich nicht viel von, bin ich ganz ehrlich, aber grundsätzlich ist das ein Bild, wie man das dann halt schlussendlich malen kann. Warum ich das auch bei Advanced-Leuten gar nicht so gut platziert sehe, zumindest in unserem Kontext, ist einfach die Überprüfbarkeit dessen. So.
100%, ja. Also erstmal überhaupt den Test zu machen mit 100%,
ja.
damit wir wissen,
genau.
wie viel müssen wir überhaupt nehmen, damit wir bei 90% landen.
Ja.
Da ist schon
ja.
schwierig. Also man kann das zum Beispiel oder in den, wir haben jetzt eine neue Klientin, die hat eine Art, also ein ähnliches Protokoll mitgemacht. Da wurde es dann eben mit einer Art Kofferwaage getestet und quasi Isometrie an der Achillessehne quasi mit so einer Art Steigbügelsystem, wo man eben so eine Kofferwaage damit drin hatte und dann eben versucht hat, so stark wie möglich das Ganze wegzupushen. Da muss man immer sagen, je instabiler so eine Situation ist, desto weniger easy schafft man es einfach auch da maximal wirklich Kraft aufzubauen. Dann, du hast ja schon gesagt, also die meisten Leute kennen ihre Grenze da nicht und es ist für die schon schwer, das zu machen. Ich sage immer, stell dir vor, ich stehe, also das ist die radikale Variante, aber wenn Leute da Probleme haben, zu sagen, pass auf, stell dir mal vor, ich stehe mit einer Pistole neben dir und du musst jetzt diese Wiederholung machen, weil ansonsten
also
musst
ja.
du alles reingeben, was du kannst, weil ansonsten ne, ist Game Over. So
ja,
nach dem Motto.
Also
dann kommt da auf jeden Fall nochmal viel mehr raus. Ne?
Genau, das wollte ich auch sagen. Also wir hatten das hier im Kontext, als ich Janina unterstützt hatte, also Janina und Niklas unterstützt hatte in ihrer Maßarbeit, da haben wir es ja auch mit einer Kranwaage den Mid-Height-Pull getestet, einfach um eine gewisse performance-lastige Übung mit drin zu haben. Und dann standen wir zu 4-5 daneben und haben halt die Leute angeschrien im positiven Sinne, ja, push, push, push und los, damit die halt alles geben können dann in dem
ja.
Fall. Dann hast du natürlich so einen Kontext hergestellt, der irgendwie cool ist. Du hast natürlich zu 99%
aber das waren ja auch
Sportstudies,
dann, ne?
richtig,
genau.
Sportstudies gehabt. So, die haben Bock drauf, genau. Und das ist halt nochmal eine andere Situation. Ich will das jetzt überhaupt gar nicht in Abrede
ja, vor
stellen.
Allem,
das
auch allein so eine Situation versus das Gym, also Fitnessstudio
ja.
und Leute haben schon teilweise ja Vorbehalte überhaupt gegenüber dem Fitnessstudio, was alles gut ist und vollkommen verständlich ist, aber jemand, der sich eh schon nicht super wohl fühlt in so einem Szenario, der wird jetzt nicht hingehen und noch einen Schreier loslassen, um jetzt doch irgendwie 3% rauszuholen oder eher
ja, es ist,
10,
es ist
15
ja,
so. Ne?
Eben, und genau das ist ja immer so. Ich meine, auch hier noch zwei Referenzen dazu zu diesem maximalen Voluntary Intent, wie auch immer man es jetzt benennen möchte, also einfach diese wirkliche intrinsische Motivation, irgendwie maximale Leistung erbringen zu wollen, was jetzt nicht nur irgendwie sein muss innerhalb einer einzelnen Übung, eines Testes, sondern man kann sich ja vorstellen, man geht ins Fitnessstudio, das, was du auch gerade beschrieben hast, und selbst ich stehe dann manchmal da und denke so, okay, ich könnte jetzt hier irgendwie noch ein paar Kilo draufpacken bei meinem Deadlift und gucke mich um, ist gar keiner im Studio, ja, beobachtet mich keiner, fällig, ist egal, dann mache ich das halt, merke, okay, nee, kriege ich nicht hoch, ja, okay, komm, dann packe ich es halt wieder runter, ja, ist es heute nicht der Tag, stehen drei Leute drumherum, glaubst ja wohl nicht, dass ich das nicht nach oben bewege, weil alleine, das will ich mir nicht geben, das fallen zu lassen. Also das allein schon hat natürlich dann irgendwo eine gewisse, eben nicht mehr intrinsische Motivation, sondern dann kommt nämlich die extrinsische Motivation dazu, die du brauchst. Und das, jetzt möchte ich einfach den Bogen nochmal zurückspannen, und das bedingt einfach, dass du jemanden vor Ort brauchst, der im Zweifel einfach nicht nur der Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin ist, sondern natürlich dann auch irgendwie motivational zur Seite steht, um das überhaupt machen zu können. Und das ist ein Teil, der wo es nicht so praktisch
kann.
Richtig, am Ende, genau. Und am Ende geht es genau darum, dass du es bewerten kannst, damit du einfach davon die Ableitung finden kannst, damit man es ins Training übertragen kann. Das heißt, man merkt schon, durch unsere Herleitung, da ist ein Rattenschwanz hinter, der benötigt wird, um überhaupt erstmal richtig einsteigen zu können. Und wir sind ja wir haben ja als Credo, die Einstiegsbarrieren müssen so gering wie möglich sein, um Leute einfach schnell wieder in Bewegung zu bekommen, um Bewegungen positiv besetzen zu können, damit wir einfach diesen Fuß in die Tür bekommen, weniger Schmerzen, gleichzeitig aber kapazitär arbeiten zu können. So. Es gibt aber noch ein weiteres Problem. Jetzt, ich habe ja gesagt, bei Advanced, also bei bewegungsaffinen Menschen, bei bewegungserfahrenen Menschen wäre das eine Idee, die man auf jeden Fall machen kann. Aber auch hier, wir stellen uns Person XY vor, die macht Wadenheben an einer sitzenden Wadenmaschine. So, wir wollen aber 90% meinetwegen von Overcomings haben. Wie machst du das? Also wie würdest du es herstellen? Einfach, wir nehmen jetzt einfach mal die sitzende Wadenmaschine, die vorne den Hebel hat und dann mit Plates beladen werden kann. So, wie würdest du es jetzt herstellen, wenn du ganz alleine im Studio wärst?
Ja, im Endeffekt musst du dich, also erstmal muss ja dazu sagen, dass die sinnvollste Variante davon, gerade beim Wadenheben zum Beispiel, in leichter Dorsiflexion wäre, also in leichter Dehnung quasi. Das heißt, man packt erstmal super viel Gewicht drauf, nachdem man sie aufwärmt und so. Und dann muss man sich halt da drunter zwängen in diese Position rein, muss es quasi beidbeinig rausheben. Und dabei muss man es ja schon anheben, weil man kann es ja nicht genau aus dieser Position rausheben oder beziehungsweise genau so einstellen, dass man da irgendwie direkt drücken kann. Und dann muss man das eine Bein so langsam rauseiern. Man muss es aber vor allem langsam machen, dass es nicht irgendwann dann auch nochmal absackt und potenziell auch tatsächlich irgendwie was passiert. Ne? Gerade wenn wir bei Menschen sprechen, wo es notwendig und sinnvoll wäre, die viel Gewicht brauchen, die dann aber nicht nur relativ, sondern absolut einfach sehr viel Gewicht da drauf legen, wo man dann wirklich einfach auch aufpassen muss, ne? Dass da nichts passieren kann, so nach dem Motto. Weil, also wie bei einer Kniebeuge auch, wenn jemand halt 50 Kilo Knie beugt und das sein Max ist, dann ist es zwar absolut, das ist relativ auch 100%, wie bei jemandem, der 200 Kilo Kniebeugen macht, aber jemand, der 200 Kilo Kniebeugen macht, der braucht ein stabiles Rack, der braucht einen genauen Walkout, der muss sich da so drauf konzentrieren, dass selbst, also dass auch nichts passieren kann, und wenn er abwirft, dass dann nicht ihm das Rack um die Ohren fliegt. Also das sind noch viele Sicherheitsfaktoren außenrum, die sowas ja auch häufig nochmal beeinflussen, weil wenn man sich unsicher fühlt, dann macht man es ja schon nicht. Und dann sitzt man an dieser Wadenmaschine und muss dann irgendwie seinen Fuß seitlich irgendwie rausrobben, um das dann zu halten. Und selbst wenn, dann bist du ja in dieser Position, und was machst du dann? Du musst ja wieder raus und du kriegst ja den Hebel dann nicht mehr gescheit irgendwie da drunter, weil der muss ja auch wieder angehoben werden. Also es ist halt von der Praktikabilität tricky.
Ja, also selbst wenn du es geschafft hast, dann das Ganze für dieses erste Intervall zu machen, müsstest du es wieder entladen, in die Position bringen, wieder beladen. So, das heißt also, der Prozess, der dahinter steht, also selbst wenn man es geschafft hat, ist trotzdem noch relativ kompliziert. Wir haben hier natürlich jetzt das Worst-Case-Szenario aufgezeichnet, weil diese sitzende Wadenmaschine mit den Plates beladen ist am schwierigsten. Multipresse wäre noch mal schwieriger, deswegen habe ich sie gar nicht erst mit reingebracht, weil du bräuchtest so viel Last, so viel Plates hast du nicht.
Genau, also das ist das. Und dann hast du ja noch, also dann mal davon abgesehen, dass der Druck auf den Oberschenkel zum Beispiel, also
das kommt noch dazu,
mit dem Polster schon auch einfach sehr, also so unangenehm sein kann, dass man es deswegen schon nicht mehr weitermacht. Ne, das ist so ein weiterer Faktor. Dann muss ich auch sagen, dieses Polster sackt ja ein. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade nochmal an einen Beinstrecker gedacht, wenn man da sitzt und da eben ein Gewicht einstellt, was man quasi nicht wirklich bewegen kann, weil den kann man ja meistens dann ganz gut so positionieren, dass man sagt, okay, ungefähr 60 Grad möchte ich das irgendwie machen. Ne? Und dann setzt man sich da rein, muss sich ja aber quasi erstmal so hart in diesen Sitz reinziehen, dass man überhaupt da hinkommt, dass man wirklich mit dem Oberschenkel 90% hinkriegt, um das halt wegschieben zu können. Das heißt, die Griffkraft wird erstmal nochmal voll gefordert. Sagen wir mal, wenn man das auf ein sehr hohes Level macht, Bodybuilder sieht man als mal, dass sie tatsächlich einfach Zughilfen für einen Beinstrecker nehmen, um sich da wirklich so reinziehen zu können, wo jeder normale Mensch, auch wenn wir wieder bei Praktikabilität sind, halt sagt, ihr habt doch völlig einen an der Waffe, ich nehme jetzt nicht meine Zughilfen mit und schnall mich da am Beinstrecker an, damit ich da irgendwie drin bin. Oder die ganz findigen Gyms, die haben dann eben auch ein Gurtsystem, ne?
Gurt, ja.
Aber dann gibt der Gurt gibt ja trotzdem auch einen kleinen Ticken nach, wenn man sich da anhebt, durch die Weichteile, ne, die einfach zusammengepresst werden. Dann das Polster am Beinstrecker selbst gibt einen Ticken nach und verändert schon wieder die Position und so weiter, ne? Also das sind ja halt eben auch noch solche Sachen, die Parameter, die da eben auch nochmal mit reinspielen. So. Und eigentlich wollen wir es ja jedes Mal auch gleich haben, was dann vielleicht dadurch allein schon nicht wirklich geht.
Also, wie gesagt, wir malen das natürlich jetzt sehr schwarz und jemand, der es hört und mit der Berliner Methode gearbeitet hat und erfolgreich gearbeitet hat, steckt vielleicht jetzt die Hände über den Kopf, aber da könnt ihr gerne in den Kommentaren oder uns persönlich mal was dalassen, wie ihr es dann gestaltet habt, weil wir haben natürlich Ideen dazu, wie man das machen könnte, aber und selbst wenn dann jemand...
Wir verwenden es ja auch teilweise. Ne,
ja, genau. Also, das heißt ja nicht, dass es nicht stattfindet. Aber selbst wenn jemand jetzt beispielsweise wieder mit einem Spanngurtsystem um die Ecke kommt, uns geht es ja darum, wie finde ich denn heraus, ob diese Person jetzt tatsächlich 90% Intent da reingibt? Also wie soll ich das, am Gesicht kann ich es nicht ablesen. Also ich kann auch so tun, als ob ich mich ganz toll anstrenge. Das ist halt natürlich dann immer schwer, sowas.
Anmerkung der Redaktion, Lass hat gerade das Gesicht verzogen.
Ja. Das kann ich dann halt nicht messen. Und dann ist es uns zum Beispiel lieber in isotonischen oder meinetwegen auch in exzentrischen Gedanken oder einfach in yielding Optionen nachzudenken, wo wir ganz klar über die Zeit gesehen auch sehen, dass Last progressiert wird anhand dessen, dass man einfach stärker wird. Genau, weil da haben wir dann irgendwie dieses Überprüfungsmerkmal und das ist für Menschen, die sich in dem Kontext bewegen, wo wir ja auch immer sagen, hey, wir machen Krafttraining nicht, damit ihr euch irgendwie nur bewegt oder ihr macht hier quasi eure Übungen in Anführungsstrichen, sondern ihr habt ein vollwertiges Krafttraining, das ihr machen sollt. Und da ist es natürlich dann auch immer schön, wenn der Klient das Vertrauen in sich selbst erhöhen kann, dadurch, dass er auch Gewicht zeitweise erhöhen kann. Sagen, guck mal, ich bin jetzt hier schon viel stärker als noch am Anfang geworden. Das ist natürlich auch ein Goodie, das mit dazu kommt, einfach die Selbstwirksamkeit und das Selbstvertrauen des Einzelnen zu steigern, damit er sich einfach viel, viel wohler fühlt in dem, was er tut. Und das ist ja so, das ist das, was, ne, ich wollte das jetzt nicht so stehen lassen, als dass es irgendwie aus unserer Sicht komplett sinnlos ist. Ich meine, ich habe das Bild ja vorgestern zu dir gesagt, also die Berliner Methode ist halt wie ein Cabrio im Winter. Es sieht gut aus, ist aber abgemeldet. Also von daher, das meine ich dann auch so, ne? Das ist für viele Situationen, in denen wir zumindest arbeiten, nicht praktikabel, was nicht bedeutet, dass es nicht gut ist.
Genau, super gut gesagt. Ne? Muss ja einfach, also auch nochmal den Gedanken nochmal so ein kleines bisschen weiterzuspinnen. Selbst wenn wir es eben schaffen, wir haben es am Anfang mal getestet, wie gesagt, maximal Kraft aufwenden, zu testen bei Schmerzpatienten schon mal erstmal erste Hürde, dann haben wir es aber getestet, dann Mund, warum wolltest du mir jetzt gerade Polizei in den Mund? Wahnsinn. Ja, mein Sprachzentrum hat scheinbar gerade irgendwie einen kleinen Aussetzer gehabt. Nein, aber wenn man das dann getestet hat und dann diese 90% errechnen kann und dann eben auch mit so einer Kofferwaage, ne, das zum Beispiel macht und dann eben auch sicher gehen kann, dass die Person dann wirklich diese 90% auch jedes Mal erreicht, weil sie sich das selber überprüft, man kann der Person vertrauen und so weiter, dann ist ja aber auch ganz wichtig, das muss sich ja auch verändern. Das heißt, man muss es immer wieder nachtesten. Und die besagte Klientin, die jetzt eben neu dazugekommen ist, die da bei so einer Studie mitgemacht hat, haben es dann alle zwei Wochen halt eben nachgetestet. Aber auch da wieder muss man dann ja schon dafür sorgen, dass das eben dann jetzt nicht so stark dann auslöst. Und dann wird es halt schon wieder tricky. So, deswegen, ne, also da ist einfach dann noch sehr viel mehr mit verbunden. Und overall gesehen, die Impraktikabilität aus unserer Sicht ist einfach viel, viel größer als die potenziellen Vorteile, die es bietet gegenüber anderen Trainingsarten. So. Wir integrieren das ja auch, sprechen wir auch gleich auf jeden Fall nochmal darüber. Ich habe das ja damals für meine Achillessehne so unbewusst in Anführungszeichen der genutzt. Ich habe ja zum Beispiel da einfach so ein Max-Calf-Push gemacht. Also ich habe einfach eine Langhantel genommen und habe die einfach von unten gegen die Hooks vom Rack gemacht und habe einfach quasi so in so einer schrägen Ebene sozusagen einfach dann mich auf ein Bein gestellt quasi und mit gestrecktem Körper das da versucht wegzuschieben. Und habe das dann einfach immer so für 10 Sekunden, für, ich glaube, 6 Serien gemacht oder so, einfach weil ich gemerkt habe, okay, damit erwische ich den Teil, wo die Sehne dann noch drauf reagiert oder wo es dann wehtut, quasi eigentlich ganz gut. Und im Endeffekt bin ich sehr durch Aussitzen so ein bisschen dann losgeworden und diese Übung noch mit dazu. Das hat tatsächlich ganz gut funktioniert, aber ich habe natürlich auch keine Ahnung, wie viel Kraft ich da halt jeweils aufwende. Da merkt man dann eben zum Beispiel aber auch, allein wenn du jetzt eben eine Last auf die Achillessehne bringst, aber der andere Punkt sozusagen, wo du fixiert bist, am anderen Ende vom Körper ist, nämlich an den Schultern, weil da ja mit die Langhandler gegen die Pins oder gegen die Hooks presst, dann staucht das erstmal den gesamten Körper auch voll zusammen, ne?
Ja.
Wenn man da maximal Last drauf bringt. Und das, allein dadurch verändert man auch wieder die Position.
Wo tut's zuerst weh? Das ist halt meistens.
Genau, und da geht dann eben auch, nochmal, Last wird absorbiert nochmal dadurch oder ja. Und kann da unter Umständen auch dann an den Schultern noch wehtun. Also da gibt es einfach sehr, sehr viele Sachen, die da mit reinspielen können, die das halt nicht unbedingt so attraktiv machen, was uns das sieht.
Ja, ja, ich glaube, das ist auch das beste Wort, was man dazu finden kann. Ne? Also wir brauchen definitiv zwingend bei Leuten, die gerade einfach sehr, sehr stark damit zweifeln, welche Bewegungen sie überhaupt noch machen können zum einen oder einfach sehr stark zweifeln, weil sie ihre Bewegungen, die sie machen wollen, nicht können. Da müssen wir es schon sehr attraktiv machen, dass die Leute einfach wieder zurück in Bewegung kommen oder halt einfach Bewegungen machen können, in denen sie sich wohlfühlen. Das ist, sagt sich oder das hört sich vielleicht immer so ein bisschen esoterisch an, ist es aber tatsächlich nicht, sondern Selbstwirksamkeit hat im Sport mit dem größten Einfluss auf Leistungsfähigkeit am Ende des Tages, weil wenn du das nicht bist und wenn du nicht selbst wirksam bist, wie willst du es dann machen? Also das ist ganz platt gesagt am Ende. Ja.
Genau, und um einen letzten Punkt noch drauf zu bringen, um den nochmal drauf zu hauen, bevor wir dann quasi so ein kleines Wrap-up machen. Was eine Sache ist, die ich mir eh vorstellen konnte, und dann habe ich das eben auch mit zum Beispiel mit Jake Tura auch besprochen, und das hast du ja eben auch zum Beispiel auch gemerkt, also bei Leuten, die schon sehr Krafttraining erfahren sind, wo man dann unter Umständen sowas wie die Berliner Methode macht oder was in der Richtung, muss man ja nicht so genauso machen, aber einfach mit Heavy Short ISOs, haben wir es jetzt einfach mal getauft, dann haben wir einfach eben nicht nur relativ, sondern absolut gesehen einfach hohe Lasten, weil die Person einfach schon, wenn sie stark ist, einfach höhere Lasten bewegen kann. Und dann hast du ja auch gesagt, du müsstest so viel auf die Wadenmaschine drauflegen, dass das irgendwie rauszuheben ist schon mal irgendwie völlig bekloppt. Und die Frage ist dann, ob das tatsächlich der Sehne, also ob das so viel an der Sehne ankommt oder ob dir danach nicht einfach der Knöchel dann wehtut, also das Gelenk an sich. Und das hast du ja selber im eigenen Leib erlebt, ist dann nicht mehr so geil. Und beim Knie erleben wir das ja auch eben teilweise, dass wir dann so mit patellofemoralen Schmerzen teilweise so ein bisschen zu kämpfen haben unter Umständen, wenn das sehr, sehr schwer wird beim Beinstrecker, was man dann da schon auch unter Umständen auffassen muss. Und Jake Tura hat das dann eben auch gesagt, dass er das immer wieder erlebt hat, dass Leute eben so mit sehr, sehr, sehr hohen Lasten dann da gearbeitet haben und dann eher das Kniegelenk an sich reagiert hat, gar nicht mal so die Sehne an sich.
Genau.
Weil die noch viel höhere Kräfte tolerieren kann, aber das Gelenk an sich, das dann reagiert, dann haben wir natürlich dann auch nichts gewonnen, wenn die Sehne besser ist und aber irgendwas anderes dann abgefuckt ist.
Hatte ich ja mit einem unserer Klienten auch, einem Fußballspieler, der einfach natürlich auch schon mit einem sehr hohen Eingangsniveau reinkam und sehr schnell quasi wieder auch auf einem Schmerzniveau war, wo er eigentlich richtig Gas geben konnte und irgendwann gesagt hat, boah, mir fliegt mein Knöchel auseinander, wenn ich das mache. Ja, fair, weil also innerhalb von 4 Wochen sein Gewicht quasi von 0 auf 100 zu steigern, ist für die Sehne vielleicht ganz nett, die jubelt innerlich, aber der Sprunggelenkskomplex an sich sagt, sag mal, hackt. Also das, und das ist halt genauso dieser Übertrag, den wir irgendwie hinkriegen müssen. Das heißt also, die Sehne möchte gerne gerade im Krafttraining natürlich irgendwie höhere Lasten absorbieren dürfen. Aber auf der anderen Seite ist sie ja vorwiegend dafür da, auch wenn ihre Materialeigenschaft natürlich auch durch das Krafttraining moduliert werden kann, ist natürlich aber trotzdem dafür da, um uns Vortrieb generieren zu können. Das heißt, um uns dann schlussendlich schnell von A nach B zu bringen. Und da muss sie ja am Ende dann auch hohe Lasten weitergeben bzw. absorbieren. Und dann muss man halt überlegen, ist es vielleicht sogar sinnvoller, dann den nächsten Progressionsschritt parallel zu machen und dann eher im Krafttraining wieder einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, machen wir, ich nenne das immer so ganz plakativ, in ganz großen Anführungsstrichen so in dieser Wohlfühlzone zu arbeiten. Ich disclaimer das so viel, weil das soll sich jetzt hier nicht so rüberkommen, als jemand da rumdümpelt, sondern das ist für diejenigen, die es machen, trotzdem noch super schwer. Das bedeutet aber, dass, so wie du schon sagtest, dass wir sicher gehen können, dass die Last auch da ankommt, wo sie hinkommen soll, dann eher über Long-Duration-ISOs, meinetwegen, als dann tatsächlich so heavy, dass wir den gesamten Sprunggelenkskomplex da irgendwie abfacken, weil das bringt ja am Ende auch nichts.
Yes, Sir, würde ich auch so sagen, genau. Okay, dann, ich hatte es ja am Anfang angekündigt und darüber wollen wir auf jeden Fall auch noch sprechen, weil das hat sich ja auf jeden Fall verändert bei uns auch. Das Thema, wie wir Isometrie, und da sprechen wir jetzt, wenn wir von Isometrie sprechen, dann erstmal hauptsächlich von Long-Duration-ISOs. Wie haben wir das früher genutzt versus wie wir es jetzt nutzen? Weil
wir haben es immer genutzt.
Ja, also
jeden Tag.
Ist ja, also ne, dadurch, dass es einen sicheren Einstieg bietet, dadurch, dass es einen schmerzlindernden Effekt hat bei vielen, haben wir das bei vielen ja also zum einen immer im Training mit drin gehabt, aber auch häufig für jeden Tag empfohlen.
Ja.
Also, ne, es gibt ja auch, man kann das ja sogar so machen, dass man jetzt eben sagt, okay, du machst das Ganze morgens und abends mit, ich glaube, die Empfehlung war irgendwie 6 Stunden dazwischen oder sowas. ISOs, und ich meine, sowas wie jetzt im Wandsitz oder sowas, das kriegt man tatsächlich relativ gut unter, in Anführungszeichen, wenn man das 2-mal am Tag irgendwie macht, so, ne? Und das, also ich meine, 2-mal am Tag haben wir jetzt nicht zwangsläufig immer empfohlen, aber wir haben den Leuten schon häufig ans Herz gelegt, das irgendwie täglich zu machen, und hatten das eigentlich auch in allermeisten Trainings auch am Anfang drin. Fairerweise, zu uns kommen natürlich auch in den allermeisten Fällen Leute, die eher stärkere Schmerzen haben als weniger starke Schmerzen. Dementsprechend hat es prinzipiell ja schon gepasst. Aber wie machen wir es mittlerweile, Lasse?
Ja, also mittlerweile auf jeden Fall nicht mehr jeden Tag, weil Belastung am Ende des Tages trotzdem Belastung ist, auch wenn es natürlich keine mechanische Komponente in dem Fall hat oder zumindest eine sehr, sehr geringe mechanische Komponente. Und das ist der viel wichtigere Punkt, warum nicht mehr jeden Tag, weil wir ja auch das skalieren wollen. Das heißt also, wenn es geht, wollen wir es schon über eine gewisse Intensität skalieren. Das bedeutet eben nicht mehr dieses, mach mal beim Zähneputzen irgendwie, stell dich auf ein Bein bei Achillessehne oder mach mal Wandsitz, sondern wir wollen schon, geh mal bitte an dieses oder jenes Gerät oder benutze diese oder jene Widerstandsformat, damit wir einfach wissen, okay, was kommt da an, wie viel wurde gemacht, kann man steigern. Wir haben es teilweise bei relativ vielen auch noch in irgendeinem Format drin, also eine ISO-Übung für eben die betroffene Stelle, einfach um auch hier nochmal so ein bisschen einmal die Kontraktionsart per se zu trainieren, aber eben auch, um nochmal sozusagen Low-Cost-Volumen verteilen zu können. So, das heißt also, wenn jemand beispielsweise in unserem Krafttraining ist und HSR am Beinstrecker hat, kann es sein, dass da nochmal in irgendeiner anderen Form im Beinstrecker oder meinetwegen auch in der Beinpresse, je nachdem, was man sich da zusammen, also je nachdem, wie wir es individuell für diese Person geplant haben, kommt das dann auch noch mit rein. Einfach damit wir noch ein bisschen Volumen dann schlussendlich abarbeiten können. Und das, was wir jetzt ja auch schon angelassen haben, das heißt, bei bestimmten Kohorten dann einfach auch nochmal zu schauen, okay, können wir zum einen bei Läufern, also können wir da nochmal eine gewisse Kapazität über Long-Duration-ISOs irgendwie abarbeiten, das wäre vielleicht was, oder eben tatsächlich Heavy-ISOs, je nach in welchem Format auch immer. Das ist sehr unterschiedlich tatsächlich. Manche haben da 40 Sekunden, manche haben 15 Sekunden, manche haben noch weniger Sekunden. Viel mehr als 45 bis 50 Sekunden haben wir, glaube ich, nie drin, beziehungsweise sehr, sehr selten. In dem Verhältnis spiegelt sich das so ein bisschen wider.
Ja, und zwei Sachen, die mir dazu noch einfallen. Also das eine ist, die Empfehlung von Ebony Rio und Konsorten war ja damals auch, weswegen ich das eben auch so schwer gemacht hatte, dass man quasi die 45 Sekunden schaffen soll, aber man soll jetzt nicht irgendwie eine Minute oder eine Minute 15 oder so schaffen können, rein muskulär. Und das ist eine schwierige Empfehlung, weil wir wollen, also wir müssen das ja schmerzangepasst machen. Und wenn ich das damals, also damals wäre meine muskuläre Kapazität auf jeden Fall noch deutlich, also viel höher als meine Schmerzkapazität gewesen. Und ich hätte, das war ja auch eins meiner Probleme dann, weshalb ich dann so viel Gewicht drauf gepackt habe, dass ich wahrscheinlich sogar noch, also auf jeden Fall eine Minute oder vielleicht sogar eine Minute 15 hätte halten können, keine Minute 30, aber ne, sowas in den Dreh. Aber mein Schmerzlevel war bei eher 4 bis 5 dabei und deswegen ist es, hatte ich diesen energetischen Effekt gar nicht und es ist auch insgesamt nicht besser geworden, weil ich einfach die Sehne zu sehr gereizt habe. Deswegen ist für uns am Anfang ja definitiv viel wichtiger, dass wir uns am Schmerz orientieren und dann, je besser das wird, uns immer auch weiter auch an der muskulären Grenze sozusagen orientieren. Das ist eine ganz wichtige Sache, um das auch so ein bisschen einzuordnen, wie schwer macht man das sozusagen. Und dann ist mir gerade aufgefallen, wir haben gar nicht differenziert zwischen Patella und Achillessehne und das sollten wir eigentlich machen, weil das gibt es ja schon definitiv auch Unterschiede.
Ja, erstmal lokalisiert. Das eine ist relativ weit unten, das andere ist am Knie.
Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du heute die Flachwitze auspackst.
So.
Mit dem Gesicht, was du, wie du hier in den Raum hereingekommen bist.
Ja, aber gut, ja. Mein Gesicht ist lädiert. Was soll ich machen?
Ja, das ist schon schöner Witz. Naja.
Schlimmer wird es nicht,
nein.
Meinst du in dem Fall. Egal.
Ja, richtig, das meinte ich. Also, nein, um das aber macht das. Sorry, schneid es einfach mal an den Anfang. Das passt, find's bestimmt.
Auf gar keinen Fall, ne? Das ist lustig. Lass das drin, sorry.
Ja, nein, Quatsch. Also, Patella versus Achillessehne, was die ISOs angeht, das haben wir nämlich nicht gesagt. Also, bei den Heavy ISOs haben wir es besprochen, aber bei Long Duration ISOs nämlich nicht. Für die Patellasehne hat man eben diesen Effekt, diesen analgetischen Effekt gefunden. Wobei, das wollte ich auch nochmal einwerfen, gibt es auch Studien, die isotonisch versus isometrisch getestet haben und da keinen wirklich signifikanten Unterschied gefunden haben im analgetischen Effekt dafür. Das ist auch genau konform mit dem, was wir eben ja auch sehen, dass dieser Aufwärmeffekt im Endeffekt, den man dadurch erfährt, relativ egal ist, wo der herkommt, solange das eben langsam und kontrolliert in irgendeiner Weise ist. Wenn man das exzentrisch machen würde in nicht zu aggressiven Setting, dann würde es genauso funktionieren wahrscheinlich so. Genau, aber Patella versus Achillessehne, Patellasehne, wie gesagt, hat es diese Effekte gehabt. Bei der Achillessehne konnte man das nicht so wirklich nachweisen. Jetzt kann man sich darüber streiten, das haben wir auch schon häufig darüber diskutiert, woran das liegen mag. Unsere Theorie ist ja auch so ein bisschen, dass bei Achillessehne, dass man da viel höhere Lasten nutzen müsste und das in den Studien auch einfach so dann nicht wirklich gemacht wurde. Aber da kann es natürlich auch noch irgendwelche anderen Gründe geben oder das kann nicht der Grund
ja,
sein.
Ja, doch, ich würde schon, also ich meine, man müsste jetzt in jede einzelne Studie reinschauen, was sie denn jetzt wirklich gemacht haben, also was für eine Übung. Und das ist halt einfach genau das Maßgebliche, gerade bei Achillessehne. So, ich meine, ich diskutiere das ja rauf und runter auch mit unseren Klienten, also die Unterschiedlichkeit der Gewichtsapplikation, das heißt also, wie ist das Arrangement des Gewichts, wo ist das, was passiert dann eigentlich rein physikalisch, wenn das Gewicht beispielsweise sehr nah am Körper ist, auf dem Rücken oder in der Hand, versus wir haben eine Maschine. Ja, ich weiß, jetzt kommst du wieder und sagst, wenn sie gut eingestellt ist, aber wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass sie das ist, also dass sie einen Konverter hat und eben dieses Widerstandsprofil matcht. So, das ist ja das, warum wir sagen, Maschinentraining für dieses Problem ist erstmal dem anderen Training in Anführungsstrichen überlegen. Boah, ich muss immer so viele Disclaimer.
Wünscht
weil ich
ihr euch
weiß,
eine Podcast-Folge über genau dieses Thema? Dann schreibt es doch in die Kommentare. Und scheiße, da merke ich auch gerade Kommentare mir wieder vergessen. Verdammtisch.
Beruhig dich.
Scheiße.
Ja.
Guck ich nach, machen wir gleich.
Weiter. Ja. Und da müsste man jetzt in jede einzelne Studie einmal reinschauen und schauen, welche Übungen haben sie wirklich genommen. Peter nimmt ja wirklich sehr, sehr gerne die Multipresse und da haben wir es ja schon. Multipresse, gutes Tool, wenn du eben keine andere sitzende Wadenmöglichkeit hast, weil ne, da haben wir ja auch schon rauf und runter exerziert, dass es keinen Sinn ergibt, sich irgendwie Gewichtsscheiben oder eine Kettlebell auf den Oberschenkel zu packen, wenn man irgendwie sitzendes Wadenheben machen möchte. Weil schlussendlich müsste man da so viel drauflegen, dass einem der Oberschenkel platzt. Also das geht halt nicht. Bedeutet,
passend dazu,
auch bei der Multipresse.
Mini-Einschub. Gestern in einem Gespräch, Physio hat einer empfohlen mit Achillessehnenschmerzen, fairerweise, die sehr, sehr starke Achillessehnenschmerzen hat, aber also sprich im Alltag, ich glaube 4 bis 5 sowas um den Dreh. Aber die hat jetzt im Büro eine 5 Kilo Kettlebell mitgenommen, die sie sich im Sitzen auf den Oberschenkel stellt und damit dann Wadenheben macht.
Ja, haben wir ja schon Absorption von Widerständen oder beziehungsweise von der Kraft, die dann da wirkt. Das bringt halt nichts. Ne? Also das wird halt aufgenommen von allem anderen, außer von der Achillessehne. Also es wird 0 Kilo ankommen an der Achillessehne. Das ist halt der Punkt. Und genau das meine ich ja, bei der Multipresse ist es ähnlich. Du brauchst im Verhältnis sehr, sehr viel Last, die du dort ranbringen musst, um tatsächlich dann dementsprechend auch dieses gewünschte Profil, was du herstellen möchtest, also das Widerstandsprofil, was du herstellen willst, auch wirklich herstellen zu können. So, das ist eigentlich das, was ich dazu sagen will. Deswegen müsste man das tatsächlich schauen, ob es vielleicht eher an der Übungsauswahl lag, dass es nicht gefunden wurde. Das heißt, dass man da die Widerstände auch einfach nicht gut bestimmen konnte dann am Ende des Tages.
Jep, jep. Zeichnung natürlich selber rausgebracht, perfekt.
Ja, das war mir bewusst. Ich wollte erst sagen, lass es einfach bleiben, aber hättest du mal recht gehabt.
Fand ich eigentlich ein ganz gutes Wrap-up. Wenn du da gerade noch einen Punkt dazu hast, dann hau den noch raus, weil ansonsten hätte ich das Ganze jetzt mal noch ein bisschen runder gemacht.
Nee, du darfst es jetzt abrunden, wenn du möchtest.
Okay. Also abschließend müssen wir auch sagen, oder ist vielleicht doch eine Sache wichtig, an Isometrie ist nichts magisch. Das ist ganz wichtig. Wenn euch irgendjemand erzählt, dass man immer mit Isometrie starten muss bei Sehnenschmerzen, dann ist das einfach schlichtweg, falsches Wort, aber es ist einfach nicht differenziert gedacht. Weil jemand, der relativ wenig Schmerzen hat, der sehr, sehr viel im Krafttraining schon toleriert, der braucht wahrscheinlich nicht einfach, also diese Long-Duration-ISOs auf jeden Fall nicht. Mit dem kann man vielleicht dann mit Heavy-ISOs, Heavy-Short-ISOs arbeiten, über die wir schon gesprochen haben. Aber bitte verabschiedet euch davon, dass es immer ein fixes Protokoll gibt im Sinne von Isometrie, Isotonie oder Exzentrik, dann Plyometrie und dann Return to Sport. Sehe ich ja auch wieder, dass viele Leute das durcheinander bringen, wenn sie noch in ihrem Sport drin sind und dann parallel aber irgendwie Sprünge integrieren, weil sie gehört haben, dass Plyometrie wichtig ist in der Sehnenreha. Ja, als Vorbereitung für deinen Sport, aber nicht zusätzlich. So, ne? Deswegen verabschiedet euch von so ganz fixen Schemata und am Ende verwendet das, was funktioniert. Deiner Sehne, um das einfach nochmal zu sagen, deiner Sehne ist es theoretisch absolut egal, ob du isometrisch, exzentrisch, konzentrisch arbeitest. Viel wichtiger ist die Gelenksposition, in der du dich befindest, die Intensität, mit der du das Ganze machst. Wie lange du das Ganze machst, also pro Wiederholung quasi, in welchem Umfang und so weiter. Das sind die viel wichtigere Parameter. Und dann nimmst du mit für dich oder du für deine Patienten, Klienten das Format, was am besten funktioniert. Wenn jemand denkt, dass er unbedingt ISOs braucht und wenn jemand zu uns kommt und sagt, ey, Wallsitz ist die beste Übung am Anfang für mich, dann ist es vollkommen okay, wenn der mit Wallsitz auch weitermacht, dann lassen wir die natürlich auch machen, weil warum sollen wir ihm diesen Glauben zerschlagen? Wichtig ist nur, dass wir ihn dann auch in die richtige Richtung weiterbringen und dann eben sagen, okay, das wird nicht ausreichen, weil diesen Fehler sehe ich nämlich auch ganz häufig, dass dann eben bei Wallsitz, bei Spanish Squats, gerade für die Patellasehne eben dann, dass da gestoppt wird und dass es dann nicht weitergeht, dass das Krafttraining nicht weiter ausgebaut wird in dynamische Varianten, wie zum Beispiel Heavy Slow oder exzentrisch und es dann dabei geblieben wird. Und das funktioniert genauso wenig.
Ja. Und das, also vielleicht, genau, sorry. Es dauert hier wieder länger, als ich wollte, aber gut. Das ist halt genau der Punkt. Wir brauchen gerade für Menschen, die sich hochdynamisch bewegen und das betrifft vor allen Dingen auch LäuferInnen, brauchen wir im Grunde genommen die gesamte Range of Motion. Das ist auch etwas, was einen absoluten Risikofaktor darstellen kann, wenn man eine Reha macht, die quasi rein schmerzmodular ist, also die den Schmerz gut runterreguliert hat, meinetwegen auch durch Isometrie, dann brauchen wir trotzdem, um eben die Kapazitäten wieder vollends herstellen zu können, zumindest annähernd die gesamte Range of Motion. Das ist etwas, was zumindest wir aus der Klinik, von der klinischen Seite mitnehmen können, was wir aus unserer Erfahrung berichten können, dass das auch nochmal ein Punkt ist. So, sorry.
Nee, voll gut. Und weil du es gerade aufgebracht hast, als letztes Ding, aktueller Fall, nämlich neue Klientin eben, die diese Isometriestudie mitgemacht hat, über die mit Blood Flow Restriction Training war, BFR-Training. Schwieriges Wort auch für mich. Aber die das mitgemacht hat, können wir auch irgendwann mal noch drüber sprechen. Vielleicht auch, wenn es da ein bisschen mehr Research dazu gibt, vielleicht eben genau diese Studie, an der sie da beteiligt war. Aber die hat jetzt eben die ganze Zeit nur ISOs gemacht und jetzt ja eben bei uns dann als Heavy Slow und hat gesagt, dass sie als Feedback zum Training, dass sie das erste Mal jetzt wieder richtig das Gefühl hatte, sie kann ihre Wade ansteuern. Und das eben in der Dynamik und nicht nur in der Isometrie. Und dafür ist es dann auch wieder gut, wirklich die gesamte Range of Motion, oder in dem Fall ist es ein Teil Range of Motion, wegen Symptomatik eher wie, oder wie Ansatz, ne? Aber prinzipiell ist das auch noch ein Pluspunkt sozusagen, weshalb wir es auch nehmen.
So, Judy, jetzt müssen wir aber.
Ja, reicht auch hier, ne? Reicht auch hier. War schön. Kommentare gab es tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel Spannendes zum Vorlesen, außer natürlich euer ganzes Lob. Deswegen vielen Dank, dass ihr die Durchstrecke durchgehalten habt und jetzt in diese Folge wieder reinhört. Wir hören und sehen uns in der nächsten Folge. Wenn ihr Fragen habt zu den anderen Folgen, dann haut in die Kommentare und wir beantworten das Ganze in der nächsten Folge. Wie gesagt, ansonsten gab es da nichts. Ich wünsche euch alles Gute. Lass dein Auge abheilen und dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.